Einführung zum Thema für diesen heutigen Morgen möchte ich euch ein Video, ein Lied vorspielen und ja, einfach mal, vielleicht ratet ihr das Thema, was wir heute miteinander betrachten wollen. Ihr könnt loslegen. Versagt, wo nur Versagen geht. Versagen ist ein Thema, das jeden von uns betrifft. Ich habe versagt. Ich glaube, das hat jeder einmal schon in seinem Leben gesagt, egal in welchem Zusammenhang. Ihr könnt jetzt wieder meine Präsentation einstimmen oder einspielen. Ich möchte mit euch heute Morgen einen Mann betrachten, dem Versagen bekannt ist, der damit gelebt hat. Ein Mann, der in unsäglicher Weise dieses Versagen erlebt hat, bis zu seiner bittersten Stunde. Versagen erlebt hat, Kritik erlebt hat, in, ja, auch kritisiert worden ist, wie ich nicht gerne kritisiert worden wäre. Ein Mann, der sehr oft in der Bibel genannt wird, weiß nicht, hat schon einer eine Idee? Petrus, genau. Ich würde gerne heute Morgen mit euch ein paar Lebensstationen von Petrus ja, mit euch begleiten. Ich werde ausschließlich Bibelverse an die Wand projizieren und versuchen euch das Geschehen, das Empfinden von Petrus, seine Höhen und seine Tiefen mit euch ein Stück weit zu beleuchten. Und es steht in der Schrift geschrieben, um uns zu ermutigen. Es ist ja immer schnell, wir sind ja immer schnell bei der Sache, wenn es darum geht, wenn wir etwas lesen, naja, wir hätten das viel besser als dieser Petrus gemacht. Aber passt auf, das will uns die Bibel auch ein Stück weit lehren, Gottes Wort lehren, dass wir viel zu schnell dabei sind, jemanden zu verurteilen, und im Alltag geschieht das ganz, ganz schnell, dass wir uns über andere erheben. Und dieser Reflex liegt eigentlich in uns drin, dass wir versuchen, uns auch ein Stück weit über Petrus und sein Handeln, seine Höhen zu erleben. Die feiern wir natürlich gerne mit, aber ganz besonders sein Versagen, da setzen wir uns als Lehrer mit dem Zeigefinger darüber. Und das will heute Morgen ein Stück weit auch die Absicht sein, dass wir uns versuchen, in Petrus hineinzuversetzen. Fangen wir ganz, ganz vorne an. Seine Berufung. Und jetzt muss ich meine Brille auf. Nee, ich mache es lieber so. Also wenn ich meinen Kopf ein bisschen in die Richtung drehe, ich sehe es da vorne nicht so gut. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Da ist von dem Evangelium die Rede, dass Andreas, der Bruder des Petrus, gehört hat. Er hat den Messias gesehen, er hat erkannt, dass Jesus wirklich derjenige ist, der Leben geben kann, der ihn in die Nachfolge berufen hat. Und was macht dieser Andreas? Er geht hin und rennt zu seinem Bruder und sagt, komm, ich nehme dich mit, ich muss dir was ganz Wichtiges sagen. Ich habe den Messias gefunden. Und so ist eigentlich für uns als Gemeinde immer wieder dieser Anstoß da, das, was wir gehört haben, die gute Nachricht anderen weiterzugeben, in einer Art und Weise, wo wir den anderen, wo der andere gar keine Chance mehr hat, davon zu kommen. Andreas packt seinen Bruder und schleppt ihn vor Jesus. Und daher hören wir, dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, und er führte ihn zu Jesus, was ich gerade gesagt habe. Jesus aber sah ihn an und spricht, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Jesus sieht ihn an, allein schon diese drei Worte, Jesus sah ihn an, sind bemerkenswert. Jesus sieht Petrus an. Er sieht, was für ein Mensch er ist. Er sieht, was in ihm ist. Er sieht, was er getan hat. und er liebt ihn. Jesus sieht nicht weg, sondern er sieht ihn, Petrus, an. Und so sitzen wir heute Morgen auch in diesem Gottesdienst, in dieser Gewissheit, was heute Morgen auch Benny gebetet hat, dass wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, er auch mitten unter uns ist. Glaubst du das? Rechnest du mit, dass Jesus jetzt hier mitten im Raum ist? Rechnest du damit, dass er mit dir heute Morgen reden möchte, dich ansprechen möchte? Dass er dich heute Morgen ansieht mit liebenden Augen, nicht mit strafenden Augen und schon gar nicht mit dem Zeigefinger? Jesus aber sah ihn an und spricht, du bist Simon, Jonas Sohn, du sollst Kephas heißen. Ich habe mich gefragt, was soll das gleich zur Begrüßung? Also es sind noch keine, er hat sich noch nicht mal richtig vorgestellt, der Petrus. Da spricht ihn Jesus an und gibt ihm schon eine Verheißung, eine Botschaft mit auf den Weg. Du sollst Kephas heißen. Ich habe mich gefragt, was soll das? Was soll diese Formulierung? Und dann ist mir bewusst geworden, Jesus bietet ihm eine neue Identität an. Er bietet ihm an, das Alte loszulassen und diese neue Botschaft, du sollst Kephas, Fels heißen, das wird jetzt zu seiner neuen Identität. Er soll in dieses neue Leben hineinleben, hineingehen, an der Seite von Jesus Christus. Jesus bietet ihm eine neue Identität an. Was heißt Identität? Identität ist das, dass Leben und das Sein miteinander übereinstimmen. Identisch ist. Weiß nicht, hat Petrus seine Identität gebraucht oder gesucht, aber als Jesus ihm das sagt, da wird ihm deutlich, dass er diese neue Identität auch braucht. Und wir sehen dann später in einer anderen Aussage über Kephas, über den Fels, was Jesus sich darunter vorstellt. Eine weitere Station im Leben des Petrus. Überschrieben habe ich es mit Mut. Was könnte das gewesen sein? Genau. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Diese Situation hätte ich gerne mal in einem Film dargestellt, oder wir alle können wir das vielleicht mal darstellen. Wir sitzen jetzt hier in einem Boot. Stellt euch das mal vor, wir rudern, es kommt Wind auf, es kommt Sturm auf, die Wellen schlagen hoch und wenn diese gestandenen Fischer mal in einem Sturm sind, dann wissen die, was sie zu tun haben, nämlich rudern ums Leben. Und plötzlich kommt Jesus ihnen entgegen, das ist ja auch nicht ganz normal, dass ein Mensch auf dem Wasser geht, mitten im Sturm, und wahrscheinlich haben die gerudert gegen den Wind und sind keine Zentimeter vorwärts gekommen. Und plötzlich steht Jesus da und geht auf dem Wasser. Er steht auf dem Wasser. Dass ich da geschrien hätte, wie an Halloween wahrscheinlich, wenn da irgendwelche Leute vor mir vor der Haustür gestanden sind, das kann ich mir nachvollziehen. Ich mir selber und ich denke, ihr sicher auch. Hier passiert irgendwas, was nicht normal ist. Aber Jesus steht heute Morgen auch in dem Sturm deines Lebens vor dir. Und du brauchst nicht zu schreien. Du brauchst nicht zu schreien, wenn da jemand vor dir steht, mit dem du nicht gerechnet hast. Und was sagt er zu uns? Seid getrost. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir aufs Wasser zu kommen. An seiner Stelle hätte ich absolut nicht die Idee gehabt, so eine Frage zu stellen. Ich hätte vielleicht eher gesagt, Jesus, hilf mir, hilf uns, dass wir an Land kommen. Aber der Kerl kommt auf die Idee und sagt, ich will jetzt zu Jesus gehen. Ich will aus dem Boot. Im Grunde genommen will er den sicheren Standplatz verlassen und will ganz genau das tun, was Jesus tut. Kommt gut, ne, vor den anderen. Auf dem Wasser stehen, auf dem Wasser gehen, da steht man vor den anderen im Boot gut da. Aber das, was mich an ihm bewundert oder was ich an ihm bewundere, ist, der Kerl hat Mut. Der Kerl hat Mut, diesen sicheren Standplatz zu verlassen, aus diesem Boot herauszugehen und auf etwas zu stehen, was im Grunde genommen rein physikalisch gar nicht tragbar ist. Da ist eigentlich auch kein Balken darunter, da ist auch keine Straße darunter, eine Pfütze, die vielleicht nur 5 Zentimeter tief ist. Das ist wirklich mitten auf dem See. Und ich bewundere den Petrus für den Mut, den er hat, alles loszulassen und sich diesem Herrn auszuliefern, darauf zu vertrauen, dass das, was er sagt, auch für mich gilt als wahr. Wenn er sagt, ich kann gehen, ich will da mich drauf hinaus wagen auf dieses Wasser, dass es dann auch hält. Also Petrus muss schon ein Mensch gewesen sein, der sehr mutig war, der bereit war, auf das zu vertrauen, was Jesus ihm sagt. Und jetzt natürlich auch an uns diese Frage, sind wir bereit, diesem Herrn Jesus Christus zu vertrauen, sich auf ihn zu verlassen, was er zu uns sagt. Und wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und ich vertraue ihm und gehe mit ihm den Weg, den er mit mir gehen möchte und will, dass ich dann dieses Vertrauen fasse, das Petrus gehabt hat, und gehe den Weg mit Jesus Christus. Aber es gibt natürlich genau wie dieser Höhenflug auch ein Versagen. Und der beginnt genau in dem Moment, wo er merkt, es trägt, aber er richtet seinen Blick nicht mehr auf Jesus, sondern er richtet den Blick auf die Umstände. Natürlich, das Brausen ist da, natürlich der Wind ist da, natürlich das Wasser ist da. Und natürlich ist das Wasser da, um drin zu schwimmen und nicht zu stehen. Und das Einzige, was dann passieren kann, wenn wir nicht mehr den Blick auf Jesus, wenn er nicht mehr den Blick auf Jesus richtet, sondern auf die äußeren Umstände, was passiert dann? Er geht unter. Was lernen wir daraus? Nur im Aufblick auf Jesus, nur in der Gemeinschaft mit Jesus, kann ich Dinge bestehen oder durchleben, die normalerweise nicht für mich gemacht sind, wo ich gar nicht dafür gebaut bin. Ich bin nicht gebaut, auf dem Wasser zu stehen, auf dem Wasser zu gehen. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir jetzt Baggersee gehen können und dann jetzt üben wir mal fleißig. Das wird nicht funktionieren. Aber im Sturm unseres Lebens können wir mit Jesus Schritte gehen, die uns helfen, Wege anzugehen, die wir sonst eigentlich nie gehen würden, wo wir uns nie trauen würden, überhaupt einen ersten Schritt zu tun. Und da möchte ich euch ermutigen, diesen Weg zu lernen von Petrus, verlassen von Dingen, die vielleicht auch in unserer Vergangenheit liegen, die uns drücken, die uns belasten, aber herausgehen, heraustreten in die richtige Realität, in die Beziehung zu Jesus Christus. Er fürchtet sich und dann fängt er an zu sinken. Er schreit und spricht, Herr, rette mich. Und so oft haben wir das auch in unserem Leben geschrien, ich komme nicht mehr raus aus diesem Ding, aus dieser Sache. Ich komme nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr. Und allein diese äußeren Umstände, ich kenne jetzt aus der Vergangenheit ein Ehepaar, Katastrophe, wie die sich beide, wir haben sie am Wochenende getroffen, wie sich die beide miteinander kaputt machen. Wie beide sich gegenseitig so fertig machen, da ist nichts mehr von der Liebe da. Aber es bietet sich die Möglichkeit herauszutreten, aber das müssen aber auch beide wollen, herauszutreten aus diesem Schiff deiner Gefangenheit, deiner Begrenztheit, herauszutreten und die Hand von Jesus zu fassen, einfach auch dieses Eingeständnis zu liefern, ich kann es nicht. Ich kann es selber nicht mehr bewältigen. Und was sagt Jesus, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Im Grunde genommen ist Jesus Realität im Leben des Petrus. Er schaut sogar eine ganze Mannschaft im Boot zu. Jesus ist Realität, aber das Problem war sein Zweifel, sein Nichtvertrauen auf Jesus. Kleingläubiger, kleinen Glaubens, warum hast du gezweifelt? Das ist das, was uns oft bedrückt und auch belästigt. Nächste Station hätte ich mit Erkenntnis überschrieben. Da heißt es, da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, schon wieder Petrus mit seiner schnellen Klappe, und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Nachdem alle anderen davongelaufen sind, als sich die ganze Situation ein bisschen zugespitzt hat, fragt Jesus seine eigenen Jünger, für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Und dann sagt Petrus, Petrus so einen Satz raus. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber was entgegnet ihm Jesus jetzt? Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wenn nun jemand erkennt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, wenn ich das hier lese, wer hat das offenbart? Das hat Gott dem Petrus offenbart. Und wenn du erkennst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann hast das du nicht in deinem Intellekt erfasst, weil du im Grunde genommen immer gegen Gott bist. Da ist nichts Gutes in uns Menschen drin. Offenbaren tut das Gott selbst in dir. Er öffnet dir die Augen für die Realität von Jesus Christus, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Der Sohn des lebendigen Gottes, nicht der Sohn eines toten Gottes, sondern Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus Christus ist Mensch geworden. Er hat diese Gottesrealität verlassen, den Himmel verlassen. Er hat dein Menschsein angenommen. Er ist selbst Mensch geworden, um für uns unsere Strafe zu erdulden, dass wir ihn ablehnen. Dass er Frieden mit Gott machen will am Kreuz, dass er für uns ans Kreuz geht, dass er sein Blut fließen lässt, dass wir nachher auch im Abendmahl feiern werden, dass wir uns daran gedenken, wie sehr Jesus gelitten hat im Fleisch, entsetzliche Qualen, entsetzliche Demütigung und dass er sein Blut gegeben hat für dich und für mich. Verantwortung. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Die katholische Kirche hat daraus einen Anspruch gemacht, dass man das Papsttum damit rechtfertigen kann. Aber hier steht nur, dass Jesus selber Petrus einsetzt in ein Amt, dass er ihm Verantwortung gibt. Und Petrus war auch die erste Zeit ein Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Er hat diese Gemeinde in Jerusalem geleitet und dann später das dem Jakobus, Jesus-Bruder, dann anzubefehlen als Gemeindeleiter. Aber er ist dann auch weitergezogen. Er hat nicht dieses Amt für ewig für sich in Anspruch genommen, sondern er ist weitergezogen und hat dann dort auch seinen Brief, seine zwei Briefe geschrieben, zwei Petrusbriefe. Er bekommt von Gott nicht nur eine neue Identität, sondern auch Verantwortung. Verantwortung, die er übernimmt und die er auch dann bereit ist zu tragen. Und so gibt uns auch Gott heute Verantwortung. Er gibt uns eine Aufgabe, er gibt uns Gaben. Er steht hinter dir mit dem, was du tust, auch hier in dieser Gemeinde. Er steht nicht hinter deinen Fehlern, aber er steht hinter deinen Gaben, damit du die einsetzen kannst für die Gemeinde zur Ehre des Herrn Jesus Christus, unseres Herrn Jesus Christus. Und dann die Herrlichkeit. Nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Da hat Jesus wieder etwas ganz Besonderes vor. Und das macht er mit Petrus und den anderen beiden, die noch dabei sind. Aber er hat mit diesen dreien etwas vor. Er nimmt sie beiseite, er nimmt sie extra, er nimmt ganz bewusst nicht die ganze Jüngerschar oder alle Menschen, die um Jesus zu der damaligen Zeit um ihn herum waren. Er sucht sich nur diese drei aus. Er führt sie beiseite auf einen hohen Berg und Jesus offenbart sich ihnen. Er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe es, erschien ihm Mose und Elia, die redeten mit ihm. Gott, Jesus Christus, offenbart sich ihnen, wie er wirklich ist. Nicht in dieser Hülle, die ihn eigentlich begrenzt. Gott offenbart sich dem Petrus in einer Art und Weise, wo er dann später noch einmal davon träumt, oder in seinem Petrusbrief, im zweiten Petrusbrief dann auch, Moment, da habe ich die Brille, manchmal stecke ich sie mir oben immer auf den Kopf, und da heißt es dann im ersten Petrusbrief, denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Petrus und die anderen beiden erleben, wie Jesus Christus vom eigenen Vater Ehre und Herrlichkeit erhält. Und Jesus lässt die bewusst diese dreien in ihrer Gegenwart. Er will ihnen zeigen, wie er eigentlich wirklich ist. Ob sie viel gesehen haben von diesem Licht, weil es so grell war, ob sie da irgendwelche, weiß ich nicht, wird auch nicht genannt. Aber Jesus offenbart sich ihnen in seiner Herrlichkeit, wie er ist. Und dann kennen wir jetzt ja mittlerweile unseren Petrus. Der legt dann gleich wieder los. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Ich bin von diesem Zitat mal getroffen worden. Als junger Kerl, ich habe gerade ausgelernt in unserem Betrieb und da sind wir dann, die Arbeitskollegen haben unsere Arbeit gemacht und sind dann, wie ihr es ja alle auch kennt und auch schon sicherlich getan habt, mal zusammengestanden, habe ein Schwätzchen gehalten. Plötzlich kommt der Meister um die Ecke mit dem Zitat, wollt ihr hier Hütten bauen? Das war mein erstes Erlebnis mit diesem Zitat. Und ich habe genau verstanden, was er meinte. Wir sollten ein bisschen wieder in die Gänge kommen. Für Petrus ist es hier so eine Art Situation, hier ist es schön, ganz tolle Aussicht, man sieht, was man noch nie gesehen hat, hier möchte ich bleiben. Können wir den Petrus verstehen? Ja, wir denken es alle, er ist nur derjenige, der es raushaut. Er kann sich nicht beherrschen. Mal einen Satz rausgehauen. Hier bleibe ich, was die anderen 9 von der Jüngerschar oder wie auch immer wie viel, die kriegen ja nichts damit, aber wir haben sicher, ne? Wir haben die Erkenntnis, wir sehen Jesus, wie er wirklich ist, wir bleiben hier und bauen uns ein kleines Dörfchen. Da kann man ja sitzen bis zur Ewigkeit. Aber Jesus holt sie ganz schnell wieder auf den Boden zurück und erdet ihn. denn die Sache ist dann ganz schnell verschwunden. Ehe sie sich umschauen, ist das Ganze wieder verschwunden. Jesus holt ihn auf den Boden zurück. Er möchte nicht, dass wir hier uns ein Räumchen machen, schön verzieren, uns gegenseitig mit Wattebäuschen bewerfen. Ah ja, hier ist ja alles so schön und so gut. Er hat uns eine Aufgabe gegeben und wir sind hier auf dieser Erde im Hier und Jetzt und haben was zu tun. Das musste dem Petrus gesagt werden und auch, ich denke, uns gesagt werden. Und jetzt kommt es zur Fußwaschung. Noch so eine Situation. Kennt ihr ja alle, die Jünger sitzen zusammen, haben das letzte Abendmahl vor sich, in dem Jesus ihnen mehr oder weniger auch diese letzte Gemeinschaft mit ihnen feiern möchte. Und als allererstes, was sie auf dem Weg dorthin, haben sich die Jünger natürlich gestritten. Da haben sie sich schon mal die Pöstchen verteilt. Die Donnersöhne wird genannt, der eine wollte zur Rechten von Jesus sitzen, der andere zur Linken, der eine wollte Regierungssprecher werden, der andere Kanzler oder wie auch immer in dem neuen Reich. Und da hat man sich schon mal die Pöstchen zugeteilt. Der Petrus hat geguckt, aber wenn wir jetzt da reinkommen, also Fußwaschen müsste man eigentlich, das ist ja so eine normale Vorgehensweise im Orient oder in Israel, dass man mit staubigen Schuhen, mit staubigen und dreckigen Füßen nicht zu Tisch liegt. Da muss ja irgendeiner, hat sich wahrscheinlich die ganze Gemeinschaft umgeguckt, ob da einer da ist, der die Füße wäscht. Das ist wie man so, wenn ihr jetzt da draußen hat die Küche habt, wer macht einen Kaffee? Macht vielleicht noch einer, aber einen Abwasch. Ja, dann guckt man, dass man den Doofsten nimmt, der dann einen Abwasch macht, dann brauch's ich schon mal nicht zu machen. Bei der Fußwaschung ganz genauso. Die Jünger haben sich umgeguckt, wen verdonnern wir jetzt mal? Die ich ja nicht, ne? Ich bin der Regierungssprecher oder ich will der Regierungssprecher werden. Im Reich Gottes, da hat man mit Fußwaschen nichts zu tun. Das ist ja die unterste Arbeit, die eigentlich nur die Sklaven machen. Und was passiert jetzt? Jesus geht hin, umgürtet sich, nimmt eine Schüssel, nimmt ein Handtuch und wäscht den eigenen Jüngern die Füße. Dann sagt der Petrus, ja, Mist, das ging jetzt in die Hose. Dass der eigene Herr, der eigene Meister, dann zu mir kommt und meine Füße waschen will. Das geht ja gar nicht. Da sagt Jesus zu Jesus, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Und da antwortet Jesus ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Diese demütige Haltung von Jesus bringt eigentlich Petrus dazu, über sich nachzudenken. Wenn er nicht gereinigt wird von Jesus Christus, dann hat er keine Gemeinschaft mit Jesus. Wenn Jesus ihm nicht den Staub, den Dreck von den Füßen wegmacht, steht dann das symbolisch für unsere Schuld, für unsere Sünden, die Jesus eigentlich uns wegmachen möchte. Er möchte uns reinmachen. Und er wäscht den Jüngern den Kopf, indem er ihnen die Füße wäscht. Jesus wäscht den Jüngern den Kopf, indem er ihnen die Füße wäscht. Simon Petrus spricht zu ihm, schon wieder so ein krasser Satz, der jetzt gerade ins Gegenteil überschlägt. Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Vollbart, Jesus. Er hat es im Grunde genommen gar nicht verstanden, um was es geht. Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist jetzt wohl die berühmteste Station im Leben des Petrus. Sie sitzen ja immer noch zusammen, gehen dann langsam auf den Weg in den Garten Gethsemane. Herr, wohin gehst du? Jesus antwortet ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihr, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Wieder so ein Satz, rausgehauen. Nicht nachgedacht, nicht konsequent durchgedacht. Jesus antwortet ihm, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Jesus kennt Petrus besser als Petrus sich selbst. Eine vollkommene Selbstüberschätzung für das, was kommt. Und jetzt kommt das Versagen. Als Jesus dann gekreuzigt wird, als Jesus übereinigt wird, oder, Entschuldigung, ich habe jetzt einen Schritt zu schnell gemacht, Jesus wird abgeführt und Petrus geht hinterher. Er geht in das Haus des Hohepriesters, des Kaiphas, sitzt mit Johannes am Kohlenfeuer. Das wird noch eine Rolle spielen. Er sitzt mit Johannes am Kohlenfeuer und wird dort von einer Magd angesprochen. Du bist doch dabei gewesen. Nee, war ich nicht. Er wird nochmal von jemand angesprochen, von einer Frau, die ihm auf den Kopf zu sagt, du hast denselben Dialekt, du bist genau der, du warst auch dabei. Und dann wird er noch von einem Knecht nochmal angesprochen, komischerweise der Bruder des Malchus, dem Petrus vorher zuvor das Ohr abgeschnitten hat. Und der muss ja das Ganze mitgekriegt haben. Und dann beginnt der Petrus und verflucht sich selber. Er flucht und sagt in diesem Fluch, es soll mir so und so was passieren, wenn das nicht wahr ist, was ich sage, ich war nicht dabei. Vollkommen gelogen. Noch schlimmer geht's nicht. Jesus Christus verleugnet. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Es ist eine Sache, wenn wir von anderen enttäuscht werden. Das passiert uns täglich. Es ist eine Sache, wenn wir andere enttäuschen, wenn es das Ganze auch passiert. Das sind wir gewohnt. Aber ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn wir von uns selbst enttäuscht sind. Wenn wir selber Fehler gemacht haben, die wir eigentlich nie wieder machen wollten und trotzdem getan haben. Das ist brutal. Und diesem Spiegel hält Jesus Petrus vor. Er hat ihm ganz genau gesagt, was passieren wird. Und er ist voll reingetappt. Versagt. Nächste Station, der Tiefbund. Und da sitzen wir jetzt, kommen so langsam zum Ende, an der allerletzten Station im Kapitel 21 des Johannesevangeliums. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Jesus Christus ist auferstanden. Die ganze Meute hat sich zerstreut. Sie waren gehorsam, sind gegangen nach Galiläa, wieder zurück an den See Genezareth. Sie sind zurück zu ihren Ursprüngen gegangen, weil sie wussten nicht, was sollen wir eigentlich tun. Jesus ist auferstanden. Aber irgendwie, wenn man diese Geschichte liest, die Kapitel 21, dann hat man so den Eindruck, sie wissen nichts mit sich selber anzufangen. Da sitzen sie also da, wahrscheinlich an der Theke, vielleicht trinken sie ein Bier oder immer, und keiner weiß, was er machen soll. Und der Einzige, der jetzt weiß, was los ist oder was wir jetzt machen, trifft eine Entscheidung. Petrus haut auf den Tisch, ich gehe jetzt fischen. Und die ganze Meute wackelt hinterher. Also Petrus muss so ein Mensch gewesen sein, der immer zumindest was gewusst hat, was er machen kann oder was er machen soll. Und die anderen sind brav hinterher gedackelt. Also wenn man nicht weiß, was man tut, geht man zurück zu seinen Ursprüngen, wo man noch weiß, was man gemacht hat. Und das hat auch damals funktioniert. Fischen funktioniert immer, also gehen wir fischen. Die ganze Mannschaft setzt sich ins Boot, fährt nachts auf den See raus und dann wird gefischt, was das Zeug hält. Bloß, was passiert? In jener Nacht fingen sie nichts. Wenn also das, was man eigentlich kann, auch nicht mehr funktioniert, dann muss Petrus für sich eingestehen, wenn das nicht mehr funktioniert, was soll ich dann noch machen? Wenn das, was ich gelernt habe, nicht mehr funktioniert, was soll dann noch funktionieren? Als sie nun an Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden. Jesus begegnet ihnen am Ufer. Er sagt ihnen, sie sollen die Netze auswerfen. auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ich weiß, hat man normalerweise links ausgeworfen, keine Ahnung. Aber sie im Vertrauen auf diese Aussage von Jesus werfen sie die Netze aus am helllichten Tag, dass man das sowieso nicht macht. Wenn, dann geht man als Fischer in der Nacht fischen, weil nachts sehen einen die Fische ja nicht. Tagsüber wären sie ja schön blöd, wenn sie da reinschwimmen würden. Also die Netze, machen sie es halt. Sie haben ja schon mal sowas erlebt und plötzlich ist das Netz voll. So prasselvoll, dass nichts mehr reingeht. Und dann erkennt der eine Jünger, der Jesus liebte, es ist der Herr. Und Jesus steht jetzt am Ufer, hat ihn ein Feuer gemacht, hat ihn was zu essen hingelegt und fragt sie ganz süffisant, wahrscheinlich lächelnd, habt ihr nichts gefangen? Vorher. Und dann kommt ja das nochmal, dieser Fischfang. Und jetzt haben sie was, was sie bringen können, Fische. Aber Jesus hat hier ein Kohlenfeuer. Wisst ihr, wo Petrus das letzte Mal ins Kohlenfeuer geschaut hat? Das war im Hof, als er Jesus verraten hat. Da war auch ein Kohlenfeuer. Und ich bin überzeugt, Jesus hat dieses Kohlenfeuer ganz bewusst angezündet. Er will den Petrus dahin bringen, da hineinzuschauen, weil er sich nämlich dann daran erinnern muss, was geschehen ist, was passiert ist. Petrus schaut in das Kohlenfeuer hinein. Und Jesus nimmt ihn und bringt ihn an den Punkt, wo er versagt hat, weil er mit ihm neu beginnen will. Das heißt, manchmal ist es notwendig, dass Gott uns an Punkte wieder zurückbringt, um neu mit uns wieder beginnen zu können. Jesus Christus bringt den Petrus zurück an dieses Anfangsgeschehen, dieser Beginn, bevor er Jesus selber verraten hat, um mit ihm neu zu beginnen. Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Auch so eine Sache. Die Brotvermehrung, haben sie alle noch im Kopf? Die Fische und das Brot, das vermehrt wurde. Hier wird nicht Abendmahl gefeiert, hier wird erinnert an das, dass Jesus derjenige ist, der geben kann, der geben will. Ein Neuanfang. Drei Aussagen, die fast identisch sind. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Er wiederholt das dreimal. Bisschen unterschiedlich, indem er andere Formulierungen dann sagt: Hüte meine Schafe oder weide meine Schafe. Dreimal. Warum meint er, dass es unbedingt jetzt dreimal sind? Weil Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Und Jesus hält ihm das im Grunde genommen vor. Er möchte ihm aber auch signalisieren, er gibt ihm eine neue Aufgabe, er gibt ihm einen neuen Auftrag. Er ist nicht nachtragend, sondern er gibt ihm eine Hoffnung, er gibt ihm eine neue Aufgabe, die er zu erledigen hat. Und wie oft ist in uns das Denken, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt wird aber Gott gleich um die Ecke kommen und uns eins aufs Haupt geben. Gott ist anders, Jesus ist anders. Er nimmt uns in die Vergangenheit zurück, stellt uns da hin, lässt uns sehen, erkennen, wie wir wirklich sind, damit wir wieder eine neue Zukunft haben. Jesus möchte von der Vergangenheit uns wieder in die Zukunft bringen. Und das ist das, was ich euch heute Morgen hier weitergeben wollte. Zu erkennen, auch wenn wir versagen, das Leben besteht nicht nur aus Ponyhof. Auch wenn wir versagen, so haben wir doch eine Möglichkeit, dass wir wieder eine Zukunft haben. Hoffnung, sagt das Ganze. Ich weiß nicht, ob ich euch Michael Stahl hier schon mal vorgestellt habe. Ich habe einen kleinen Clip, 3-4 Minuten. Auch ein Mann, der in vielem versagt hat. Und ich möchte euch bitten, jetzt da hinten das Ganze abzuspielen. Euch jetzt ermutigen. Ich habe das große Verlangen, mit euch Abendmahl zu feiern, uns daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat. Das hat er alles gemacht, weil du ihm wertvoll bist, weil er dir Wert gibt. Überleg mal, das macht Gott selber. Er hat es selber in die Hand genommen, es hat er niemanden anderen delegiert. Er hat gesagt, das muss ich selber tun. Du bist mir so viel wert. Und deswegen wollen wir jetzt miteinander auch das Abendmahl feiern. Ich gebe kurz Benni und dann werden wir überleiten.